dass wir uns zurüsten lassen dürfen und dass wir uns ausrichten lassen dürfen. Und ich möchte euch gerne mal in den Alltag eines Pastors mit reinnehmen. Am Freitagmorgen war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ich weiß, es war Bewegung und an der frischen Luft. Das ist eher nicht üblich, wenn ich das mache. Aber ich war unterwegs, ich musste wohin, es war eine längere Strecke. Und mein Leid in Anführungszeichen kündigte sich an mit einem Knirschen der Kette. Ich habe gedacht, gut, es knirscht, manchmal knirscht es im Gebälk, es ist so im Leben. Ich fuhr dann fröhlich weiter und es knirschte mehr. Ich mache es jetzt relativ kurz, ich will die Geschichte nicht unnötig ausschmücken. Auf jeden Fall war es am weitesten Punkt, wo ich weg war von daheim, so, dass die Kette gedacht hat, wir müssen jetzt regelmäßig rausspringen. Das heißt, ich war mehr damit beschäftigt, diese Kette wieder hineinzubekommen, anstatt unterwegs zu sein mit dem Fahrrad. Das war mein Freitagmorgen. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich in dieser Zeit ein Wechselbad der Gefühle hatte. Da war Wut, da war Angst, da war Hoffnung. Da war einfach der Gedanke, das kann jetzt ein Stück dauern, ne? So ein paar Kilometer und dann noch laufen, mit dem Fahrrad schieben, nee. Ich habe es überstanden. Mein Tag war deswegen auch nicht unbedingt verloren. Manchmal können ja solche Ereignisse uns schnell aus dem Konzept bringen. Aber es war wieder diese Erfahrung, dass manche Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt im Leben. Und dass manche Dinge einfach anders sind. Ich hatte den Freitagmorgen komplett anders geplant. Aber es sind oft diese Dinge, wo wir herausgefordert sind, auch im Glauben manchmal, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir das wünschen oder uns vorstellen. Und dann kommen wir meistens gleich auch automatisch in die Glaubenskrise, weil es ja nicht so läuft, wie ich es möchte. Ich möchte heute noch in meiner Reihe über das Thema Leid einen Nachtrag machen. Eigentlich hätten wir jetzt das Thema Gehorsam. Hängt sehr eng für mich zusammen, aber ich würde heute den dritten Teil zum Thema Leid machen. Einfach aus dem Grund, weil ich nächsten Sonntag auch predigen darf, weil der Simon Rühl leider nicht kommen kann. Die haben eine Lungenentzündung. Ich denke, da können wir im Gebet an sie denken. Und daher kann er leider nächsten Sonntag nicht da sein. Dann darf ich das machen. Und dann können wir die Reihe weiter fortsetzen. Wir hatten angefangen vor ein paar Wochen mit dem Thema Leid. Da ging es um Jeremia, der diese Herausforderung hatte, seinem Volk das klare Wort zu verkündigen. Keine einfache Botschaft. Eine Botschaft, die Widerstand ausgelöst hat. Er wurde geschlagen, ihm hat keiner zugehört, er wurde dem Tempel verbannt und so weiter oder aus dem Tempel verbannt. Und ich habe schon gesagt, steht auch drin, 23 Jahre hat ihm keiner zugehört. Manche Krise haben wir manchmal, wenn uns 5 Minuten keiner zuhört. Bei Jeremia war das langfristig etwas. Dann haben wir weitergeguckt, was machen wir im Leid? Und da haben wir uns Josaphat aus 2. Chroniken angeguckt. Da ging es ums Gebet. Was kann ich tun, wenn eine übermächtige Armee über mich kommt? Oder jetzt für uns, wenn Ereignisse da sind, die wir weder in der Hand haben noch kontrollieren können. Josaphat sucht das Gebet und das ganze Volk kommt zusammen. Und dann kommt wahrscheinlich die merkwürdigste Armeezusammenstellung aller Zeiten vor in der Geschichte. Er stellt eine Musikkapelle vor die Armee und macht Gottes Lobpreis. Das kam so in der Militärgeschichte noch nie so vor, bei den Römern und Griechen noch nie, ne? Aber Josaphat macht es und sie müssen nicht einen Schwertstrich machen. Gott kämpft für uns. Auch manche Kämpfe, die wir gar nicht wollen. Aber wir sind im Thema Leid und das dritte, letzte Thema abschließend ist das Thema Vertrauen im Leid. Weil letztendlich geht es ja darum, ich habe es schon angesprochen, manche Dinge laufen nicht so, wie wir es geplant haben. Dann kommt oft die Glaubenskrise. Ne? Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum ist das jetzt so? Und dann steht immer drüber diese Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir jetzt, wo es auch zählt? Ich meine, wenn alles gut läuft in meinem Leben, ist es kein Problem zu vertrauen. Wenn alles reibungslos läuft, wenn der Herr schenkt Finanzen, wenn der Herr schenkt gute Gespräche, Einheit in der Gemeinde, ja wunderbar. Aber wir wissen ja auch, dass es nicht die Realität ist. Und wir müssen wieder diesen Ausblick auch halten, dass wir im Leid stehen und leiden werden. Es ist Teil unseres Lebens. Und auch hier bitte nochmal die Realität der Heiligen Schrift. Da gab es keinen, der nicht gelitten hätte. Nicht einen. Und ich rede nicht nur von Hiob, sondern alle hatten, weil sie Christus nachgefolgt sind, schwere Auseinandersetzungen, Verfolgung, Schläge. Ich denke nur an das Leid unseres Herrn Jesus Christus, der diesen Weg aus Liebe gegangen ist, weil er sich nicht vorstellen kann, ohne dich die Ewigkeit zu verbringen. Und damit Wer das glaubt, wer ihm vertraut, hat das ewige Leben. Und wenn wir Christen etwas im Leid lernen dürfen, dann ist es, dass wir die Dinge vom Ende her betrachten, nämlich von der Ewigkeit her. Und wir haben es gesungen, lebe das Leben von mit der Perspektive Ewigkeit. Wir schauen auf das Ziel. Und nochmal, im Griechischen Telos heißt Ende, Ziel, Vollendung. Das heißt, dann hat er das gemacht, was er vollenden wollte. Und dann sind wir bei ihm und da gibt es kein Tränen und kein Leid mehr. Aber wir sind noch hier. Das heißt, Christus hat was mit uns vor. Mit dir als Individuum, mit uns als Gemeinde, Christus ganz nachzufolgen. Und wenn Paulus schreibt, und ich kann es mir nicht verkneifen, aus dem Philipperbrief ein Zitat zu bringen, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ist es erstmal ein herausfordernder Text. Ich weiß nicht, bei welcher Evangelisation darüber gesprochen wird, wer will für Jesus leiden? Das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Aber es ist die Realität des Evangeliums, dass das dazugehört und dass wir nicht verschont werden. Und auch hier nochmal an dieser Stelle, es kann sein, dass du im großen Leid stehst, in der Krankheit, in der Not. Das heißt aber auch noch nicht automatisch, dass du geistlich falsch liegst. Weil dann kommt immer dieser strafende Gott. Es kann sein, dass du genau richtig liegst und dass genau dich Gott, wo du jetzt gerade bist, und ich sage es ganz vorsichtig und liebevoll, vielleicht gerade im Krankenhaus, vielleicht gerade in Gesprächssituationen, die du sonst nie hättest, Gott dich da als Werkzeug, als sein auserwähltes Werkzeug gebrauchen möchte. Leid und Vertrauen. Ich möchte mit euch eine Passage aus meinem Lieblingsevangelium, aus dem Johannesevangelium vorlesen. Das ist aus Johannes 11, die Geschichte ist bekannt. Die Verse sind 1 bis 44, also Johannes 11, 1 bis 44. Vergebt mir, ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, weil wir nicht alle Textpassagen betrachten können, weil ich denke, ihr hattet heute noch irgendetwas vor. Aber ihr dürft gerne mitlesen, schaut rein, lest nach. Was liest der Marcel euch vor? Steht es da drin? Weil es ist gut, dass wir das selber mal für uns prüfen. Was steht im Wort und was sagt der Mann da vorne? Ganz wichtig auch, lest es nochmal für euch nach. Ich lasse die Textpassage, wo Jesus mit seinen Jüngern ein intensives Gespräch hat. Das ist ganz schön, aber das würde den Rahmen sprengen, sondern mir geht es um diese besondere Situation zwischen Martha, Maria und Jesus, weil die wunderschön ist, wie Jesus mit ihnen umgeht im Leid. Johannes 11, ihr kennt das Johannesevangelium, ein spät entstandenes Evangelium, 90% Sondergut, das, was wir in den anderen drei Evangelien nicht gefunden haben. Es ist ein ergänzendes Evangelium und es ist das klare Evangelium, mit den anderen natürlich auch, wo es um die Gottheit Jesu geht und es klar hervorgehoben wird mit diesen Ich-Bin-Worten, Egoimi, ich bin der Ich Bin im Griechischen. Ich werde sein, der ich sein werde, wo sich Jesus immer klar als Gott auch präsentiert. Darum werden da auch immer von den Pharisäern die Steine gezückt, wenn er das in der Nähe sagt von ihnen, um ihn zu steinigen wegen Gotteslästerung. Aber er ist unser Herr und Gott. Wir lesen in den ersten drei Versen, die möchte ich euch vorlesen, in Johannes 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandte die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er hörte, dass er krank war, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wir haben eine prekäre Situation. Wir lesen, dass Lazarus krank lag. Und wir können in der Bibel davon ausgehen, wenn einer liegt, dann ist das im Sterben. Also dieser besondere Ausdruck, er lag, deutet an, es geht zu Ende. Da ist der Tod, das ist die Herrschaft des Todes. Es ist eine große Not und ich habe über mein Fahrradleid gesprochen, es ist schon vergessen, ich will das auch gar nicht in irgendetwas in Relation setzen, das wäre dem nicht würdig, aber wir wissen, dass es Dinge gibt, die uns schnell aus dem Konzept bringen, die unser Leben durcheinander werfen. Wir planen vielleicht Urlaube, wir planen unsere Karriere, Studium, Schule und dann passiert ein Ereignis, was unsere ganze Planung über den Haufen wirft und im Prinzip nur noch hier und jetzt zählt. Dieses Gespräch mit dem Arzt, vielleicht dieses Telefonat mit dem Chef, diese herausfordernde Situation an einem bestimmten Platz. Und das Schlimme an dieser Situation ist, und das ist auch immer sehr subjektiv, ist, wir sehen keinen Ausweg. Wir sehen nicht, wie soll das gehen. Wir stehen vielleicht auch vor einem absoluten Ende, einer Diagnose. Und diese Probleme sind da, sie sind real und sie nehmen uns gefangen. Und diese Not ist auch da. Und was machen wir damit? Das Schöne für mich ist gleich am Anfang, Maria und Martha, die durchaus wohlhabend sind, das können wir dem Text dann später auch entnehmen, weil viele da sind zum Mitweinen. Das war ein Zeichen dafür, dass es einflussreiche, reiche Leute sind. Und wir wissen ja auch, ne, Maria hat dieses Salböl, und das Salböl, das war ein Jahresgehalt gewesen, was sie da auf Jesus ausgegossen hat. Ganz schöne Stelle, lebe deinen Glauben, ne, Maria, die das da in aller Freiheit macht, ohne zu gucken, was andere denken. Und sie wenden sich in dieser Not an Jesus. Das finde ich so schön. Und die Frage an uns gleich mal an erster Stelle im Thema Leid, Vertrauen. An wen wenden wir uns denn, wenn wir herausgefordert sind im Leben? Ist da Jesus die erste Stelle? Oder ist es nicht das Telefonat, vielleicht mit Freunden, mit Eltern? Ne? Vielleicht nochmal der Blick aufs Konto. Ah ja gut, ich kann mir das im Notfall noch leisten. Wie sind wir da herausgefordert? Ist da unsere erste Anlaufstelle Jesus Christus? Ist da unser erster Gedanke, ich will erstmal mit ihm die Dinge besprechen. Der, der alles weiß, zuhört, den du auch mit dieser Neuigkeit nicht überraschen wirst. Das ist ja das Schöne im Glauben. Jesus braucht man nicht viel erklären. Sie wenden sich an Jesus und sagen ihm, das ist unsere Not. Lazarus liegt krank, liegt im Sterben. Was machen wir? Ich finde es interessant, dass Leid, manche auch mal Bedrängnisse nennt die Bibel, eigentlich etwas Positives sind, wenn wir in die biblischen Texte hineinschauen. In Römer lesen wir zum Beispiel, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Da ist ein Prozess, der beschrieben wird, wo wir Bedrängnisse haben und Paulus nennt es, wir rühmen uns. Ich möchte es mal so übersetzen, wir freuen uns darüber, dass wir Bedrängnisse haben, weil wir dann erkennen können, was wirklich einen Wert hat in unserem Leben. Und wir halten uns oft an Dingen auf, die keinen Wert haben für die Ewigkeit. An unserer Karriere dürft man alles machen, mit Jesus alles möglich. Wir halten uns auf am Geld, manchmal auch an verschiedenen, ich nenne es mal Mammon, ne, wie es Jesus auch sagt in der Bergpredigt, am Häusle, an all diesen Dingen, die materiellen Dinge. Und wisst ihr was, manchmal schenkt euch der Teufel auch ganz viel materielle Dinge. Hauptsache, du bewegst nicht dein Leben mit Jesus. Und je mehr du hast, desto schwieriger wird es manchmal. Ne? Wie schön war das Leben, als man weniger hatte. Da war es eindeutig, in welcher Abhängigkeit man auch lebt. Und dann kommt die Bewährung, aber Hoffnung. Das heißt, der Glaube kann sich bewähren. Mein Vertrauen zu Jesus kann sich bewähren, wenn ich mit ihm die Situation durchlebe, mit ihm das angehe. Jakobus sagt es mal, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, Schwestern sind natürlich auch gemeint, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk sein, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es geht hier um einen Reifeprozess, den Jakobus beschreibt, der aber nur im Ausharren, in der Bewährung ist, ja in der Versuchung, in der Anfechtung, in der Schwierigkeit. Und jetzt lasst uns mal prüfend drüber reden, wann hast du die größten Glaubensschritte deines Lebens gemacht? Da, wo alles gut lief? Oder da, wo du erkannt hast, es gibt nur einen, der mich hält und nur einen, der das Fundament meines Lebens ist, Jesus Christus. Und das zeigt sich nur in der Not. Weil viele Sachen halten uns hin, aber es gibt nur einen, der für die Ewigkeit hält. Und das ist Jesus. Darum ist Not oft auch eine Chance zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich glaube auch, und ich sage das jetzt ganz vorsichtig, seelsorglich, dass Jesus uns manchmal auch Not schenkt. Ich finde es interessant, im Griechischen ist das Wort für Versuchung und Prüfung ein und dasselbe. Bereits so. Und wenn man das dann sagt, dann ist immer die Frage, von wem kommt es? Ne? Der eine, Jesus will uns prüfen und gar nicht zum Durchfallen. Wir können ja nicht durchfallen, wenn Jesus das Ergebnis kennt. Das wäre ja hinfällig. Das ist keine Matheprüfung. Da bin ich regelmäßig durchgefallen. Sondern es ist diese Prüfung im Leben, wo er sagt, Mensch, du hast ein Bekenntnis an mich. Wie lebst du das jetzt? Und das gar nicht in irgendeiner falschen geistlichen Souveränität, ne? Frohlocke, der Herr hat geschenkt, sondern in der Ehrlichkeit in dem Moment des Glaubens. Ja, ich glaube, Und ich hoffe auf dich, Jesus. Und das mit Tränen, Jesus wird in diesem Text auch noch weinen. Im Orient kann man das, jetzt kann man es nur noch, wenn Bayern verliert. Aber das ist all das, wo Jesus sagt, ja, du darfst deinen Glauben in Fröhlichkeit, auch in Traurigkeit leben. Und wisst ihr was? In dieser Situation, Jesus mutet dieses Leid Maria, Martha und auch Lazarus zu. Er sagt, ihr müsst, ihr dürft es durchhalten. Aber das Interessante ist für mich Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Es ist spannend, und auch das sage ich ganz liebevoll und vorsichtig, dass wenn man denkt, es geht um mich, warum ich? Und hier kommt was Spannendes, wo Jesus sagt, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Dieses griechische Wort Doxa ist der Ruhm und Herrlichkeit, damit wurde früher der Sternenhimmel beschrieben, ich liebe dieses Wort. Weil es einfach, wenn man vor diesem großen Sternenhimmel steht und es sieht, kommt man nur ins Staunen, wie klein man ist, wie unwichtig. Und das wird mit dieser Herrlichkeit Gottes. Ne? Wir haben das erste Mal auf dem Berg Sinai, wo die 10 Gebote gibt. Und es wird als Feuer beschrieben, einfach ein herrliches Licht, diese Herrlichkeit Gottes, die wieder zurückgekommen ist durch Jesus Christus. Aber es geht um ihn, dass er verherrlicht wird. Und nochmal, dieser Gedanke, ich bin jetzt in einer Situation, da wäre ich nicht, wenn ich nicht dieses Leid hätte und Jesus ist dabei, kann ich ihn verherrlichen. Und es geht nicht nochmal, es geht nicht darum, auch hier Bibelverse alle 5 Minuten und 5 Sekunden rauszuschlagen, sondern es geht um dieses, ich leide, es tut weh, aber ich vertraue meinem Herrn und das ist manchmal ein Bekenntnis unter Tränen. Aber Jesus kann sich in allem verherrlichen, weil Jesus allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist. Und ich möchte euch Mut machen. Vielleicht seid ihr gerade in dieser leidvollen Situation. Von manchen weiß ich es, darum sage ich das immer auch ganz liebevoll, von manchen weiß ich es nicht. Es gibt auch Leute, die das mit sich selber ausmachen müssen. Nochmal die Einladung, wir sind eine Gemeinde, ein Leib, leiden alle. Leidet einer, leiden alle. Und das ist die Aufforderung in der Schrift, was den Leib angeht. Aber diese Verherrlichung Gottes, das ist das Ziel in unserem Leben. Und ich weiß, es ist schwer. Das Interessante ist für mich an dieser Textstelle, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, auch in der Gemeindebibelschule, wenn wir diese Texte auseinandernehmen. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und jetzt kommt das unglaublich Herausfordernde. Da wendet sich jemand in seinem Leid an den Herrn. Und das kennst du vielleicht auch im Gebet. Und es passiert nichts. Da ist überhaupt nichts, da kommt nichts, da kommt kein Blitzschlag vom Himmel, da kommt keine Lösung, keine Blitzüberweisung per PayPal, da passiert nichts. Im Gegenteil, Jesus wartet da noch 2 Tage und er wusste von dem Leid. Und nochmal, der Text hebt es ja so schön hervor, Jesus aber liebte Maria und ihre Schwester. Man hätte ja sagen können, gut, Maria, Martha, ja, Lazarus, die sind reich, die halten das aus. Nein, er liebte sie, da war eine Beziehung da. Aber er lässt sie 2 Tage warten. Manche werden es wissen, ich werde es euch trotzdem sagen, es hat einen bestimmten Grund, warum er 2 Tage wartet. Das hat was mit dem jüdischen Volksglauben zu tun. Darum ist es immer wichtig, sich mit dem Judentum auseinanderzusetzen. Weil im Judentum glaubte man, dass man erst nach dem 3. Tag wirklich tot war. Man dachte, wenn einer stirbt, fliegt da noch die Seele umher. Ne? Das ist dann, die Seele wäre dann hier wieder rein, darum tragen die ja auch ein Käppi. Das führt jetzt zu weit im Jüdischen. Aber das, die Seele schwebt da noch her und nach dem 3. Tag, wenn der vorher ist, schwebt der rein und dann steht er wieder auf, dann war der gar nicht tot. Das heißt, Jesus wartet ganz bewusst, der kommt nämlich erst am 3. Tag an, als es klar ist, dass Lazarus definitiv tot ist. Wisst ihr, was das heißt? Jesus weiß, was er tut. Er weiß, was er tut in diesem Moment auch und er lässt es zu. Ich weiß, es ist schwer. Ich will da auch gar nicht drüber hinweggehen. Aber Jesus hat die Sache immer in der Hand und auch dein Leid, deine Probleme, deine Sorgen hat Jesus in der Hand. Es entgeht ihm nichts. Und er lässt manche Dinge auch zu, weil er weiß, was er tut. Und wir müssen natürlich mal ganz kurz versuchen, und ich sage das bewusst versuchen, aus der Sicht Gottes zu sehen. Wir sehen uns, wir sehen den Moment, wir sehen das Leid. Gott sieht alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott umschließt alles, sieht alles, weiß, wo manche Dinge hinführen, die wir nicht mal ansatzweise erkennen können. Und dann sind wir beim Thema Vertrauen im Leid. Können wir das? Und weißt du was, wenn du das gerade nicht kannst, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich zitiere an dieser Stelle immer gern die Psalme, ihr wisst es. die sind voller Leid und Klage und sind ein Riesengejammer eigentlich, aber die Leute sind ehrlich. Gott hält es auch aus, Gott wird auch hier noch einiges aushalten. Aber es ist dieses, dass wir das auch in der Gemeinschaft aushalten. Wenn du es gerade nicht tragen kannst, dann lass dich tragen von der Gemeinde in Christus, dass wir für dich beten, für dich da sind. Es kann auch durchaus praktisch sein. Vielleicht geht es gerade nicht. Dann kann vielleicht jemand kochen. Ich mache das nicht, ich will das Leid nicht vergrößern. Aber dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander eintreten im Gebet. Und dann möchte ich, dann gehen sie los, es folgt dann noch ein Gespräch mit den Jüngern, wo Jesus nochmal klar sagt, das muss so kommen, damit er auch zeigt, wer er ist. Ich werde es jetzt ausschließen, ich möchte nur auf einen Vers eingehen, der mir noch in Vers 16 aufgefallen ist. Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Das habe ich bei der letzten Mitgliederversammlung nicht gehört. Aber das ist so schön. Wir reden immer der Treue von Jesus zu uns. Das ist schön, dass Jesus mir treu ist. Und er ist treu. Er kann gar nicht anders. Weil er kann sich selbst nicht verleugnen, lehrt unser 2. Timotheusbrief. Also Jesus ist treu. Aber es gibt auch eine Treue zum Herrn. Es gibt auch eine Treue zu ihm. Weil wir erkannt haben, dass es nur einen gibt, der uns wirklich liebt, der uns wirklich rettet. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist Jesus Christus. Und wenn wir das erkannt haben, dann dürfen wir auch treu zu ihm stehen und treu mit ihm gehen. Übrigens, das kommt von dem Thomas, dem Zwilling. Wir dürfen darauf ausgehen, dass es wirklich einen gab, der nochmal rumlief und wie Thomas aussah. Also der Zwilling ist ganz klar eine Beschreibung eines Zwillings. Das ist der in Johannes 20 eine ganz tiefe Krise und Zweifel hat, der den Finger in die Wunde legen will. Aber hier ist er bereit zu sagen, wir gehen mit und wir sterben. Da sieht man, dass man Thomas auch eine Entwicklung durchmacht. Und dann sieht auch, und es ist so schön für mich dann auch, die Bibel ist ehrlich. Sie macht uns nichts vor. Wow, die sind gleich alle fröhlich in den Tod gegangen, ließen sich abmetzeln. Ach, war das segensreich. Nee, sie hatten Zweifel, sie hatten Sorgen. Jesus erträgt das. Thomas sagt, lass uns mitgehen, gehen wir mit. Und dann kehrt er zurück und jetzt setze ich wieder ein am Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen, definitiv klinisch tot. Das hätte jeder Arzt, und die hatten gute Ärzte damals, also bitte nicht unterschätzen. Die Griechen hatten angefangen mit dem Medikus und dann hatten die Juden auch schon sehr gute Ärzte. Der war tot. Da gab es nichts dran zu rütteln an diesem weltlichen Fakt. Ja. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass du, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus kommt dorthin, nach 4 Tagen, wie schon angesprochen. Lazarus ist definitiv tot. Und es kommt ihm Martha entgegen, als sie es hört. Sie macht sich auf. Interessanterweise, Maria kann es nicht. Sie kann nicht zu Jesus kommen. Sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht, in diesem Leid, in dem, wo sie drinsteht, zu sagen, ich raff mich auf und gehe damit zu Jesus. Martha macht es, sie kommt ihm entgegen und wir hören das durchaus heraus. Das ist erstmal ein Vorwurf. Wärst du hier gewesen? Wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann kommt gleich noch was hinterher, das wollen wir auch gar nicht unterschlagen. Aber interessanterweise, Maria macht übrigens nur diesen Vorwurf später. Auch ehrlich. Sie sagt, wo warst du, Jesus? Und ich glaube, die Frage kennen wir. In manchen Bedrängnissen, in manchen Herausforderungen kennen wir diese Frage, wo warst du, Jesus? Warum ist das jetzt so gelaufen? Warum musste ich das so erleben? Sie stellt auch diese Frage und ich finde es so schön, Jesus hält es aus. Das ist kein Rügen oder so. Wie kannst du es dir erlauben, Martha, an mir zu zweifeln? Es ist sogar, wir lesen es später noch, ein Ergriffensein. Es ist sogar ein Mitfühlen, was Jesus hat. Und das ist das Wunderbare in unserem Gott, weil wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus Christus war ganz Gott, war aber auch ganz Mensch. Ohne Sünde. Er hat nichts falsch gemacht. Aber er hat gelitten, er hatte Angst, er hatte körperliche Schmerzen, er hat Hunger, er hatte Durst. Er hat das alles erlebt, was wir auch erlebt haben. Nur er hat nie drin gesündigt, das ist unser Herr. Und am Ende ist er sogar auch gestorben. Auch den Tod hat er erlebt. Auch da dürfen wir tröstlich uns auf seinen Weg begeben und sagen, das hast du erlebt, Jesus, du weißt, was da kommt. Ich nicht, aber ich kann dir auch in diesem Moment voll und ganz vertrauen. Er hält das aus, ne? Er hält das aus und sagt, ja, ich höre mir das auch an. Und auch hier in unserem Leid gibt es eine Zeit des Aushaltens, wo Jesus zuhört, das, was uns bewegt. Nochmal, du wirst ihn nicht überraschen, aber Jesus hört das, Jesus sieht das und das finde ich so ergreifend, Jesus nimmt das ernst. Aber Jesus gibt uns auch Antworten in diesem Leid und diese Antworten sind Antworten des Glaubens, des Vertrauens, nicht Antworten der Logik und der Wissenschaft, die wir gerne hätten, ne? Oder auch manchmal der Antworten, ne? Wenn ich was würde ich manchmal Leid ertragen, wenn Jesus mir die Antworten liefern würde, warum, ne? Du Marcel, wenn du hier durchhältst, kommt der zum Glauben, ah ja, alles klar, so machen wir's. Sagt mir aber Jesus nicht. Jesus sagt mir, lebe deinen Glauben, sei Salz und Licht, vertrau mir. Und es gibt kein Ergebnis. Und jetzt kommt auch das Schöne wiederum, was für uns bedeutet, wir sind fürs Ergebnis nicht zuständig. Das ist Jesus. Wen er bewegt, wen er zu sich zieht, das habe ich ja nicht, Gott sei Dank, nicht in der Hand. Es wäre doch schön, wenn am Monatsende so eine Abrechnung käme, lieber Pastor Marcel, wie viel hast du bekehrt? Ja genau, ziehen wir gleich mal vom Gehalt ab. Das ist es aber nicht. Sondern wir sind für den Weg zuständig, mit Christus in diese Situation ihm zu folgen. Und Christus ist es, der es tut. Was er sich wünscht, ist dein Vertrauen. Was er sich wünscht, ist, dass wir bei ihm bleiben. Und was heißt es nach Johannes 15? Seine Gebote halten, im Wort verankert zu sein, das zu leben, was wir erkannt haben. Und dann sagt Jesus diesen berühmten Satz des Glaubens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und ich nehme diesen Satz dazu. Glaubst du das? Weil das ist die Kernfrage in dieser Aussage von Jesus Christus. Ich bin die Auferstehung im Griechischen Anastasis. Ne, da kommt die Anastasia her, die Auferstandene. Wir haben gar keine da, ist nicht schlimm. Und dann das Leben, Zoe, ne, das ist der Zoo, der da abgeleitet wird. Und er sagt, wer das Leben und das Auferstehung, ich bin das wahre Leben und ich bin die wahre Auferstehung. Nur ich kann den Tod besiegen, nämlich durch meinen eigenen Tod, wo ich Teufel, Sünde und Tod entmachte. Ich mag den Film Passion Christi. Ich weiß, der Film ist umstritten. Der ist herausfordernd, aber es zeigt mir deutlich, wie der Herr gelitten hat. Man kann darüber reden, ob man das so deutlich sehen muss. Ja, ich brauche das so deutlich, weil ich das oft vergesse, vor allem wenn ich leide und ich rede jetzt nur von Fahrradkette. Und es gibt eine Stelle, wo Jesus stirbt. Die kennen wir alle aus der Bibel. In diesem Moment sieht man einen kurzen Schwenk und sieht den Teufel verzweifeln. Schreiend verzweifeln, weil er entmachtet, entthront und verloren hat. Keine Angst, er macht trotzdem weiter. Das liegt in seinem Naturell, er kann nicht anders, weil er muss sich auch an das halten, was Jesus vorher gesagt hat, was Gott vorher gesagt hat. Aber dieser Moment dieses Entmachtens, dieses Schreies, war für mich so eindrücklich, dass wir in einem Sieg unseres Herrn leben, in diesem ewigen Sieg. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ich bin, es sagt im Griechischen, ego emi, ich bin, der ich bin, die volle Autorität Gottes. Ich bin, der ich bin, die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, und nochmal das Wort Glauben, pistoio im Griechischen ist ein Vertrauenswort. Das ist ein Beziehungswort, da geht es um Vertrauen. Nicht, ich glaube, das Wetter wird morgen besser. Wird es eh nicht. Sondern ich vertraue dir. Und er sagt es, wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und Jesus spricht von dem zweiten Tod in Ewigkeit. Wir werden hier sterben auf Erden. Das ist so. Außer er kommt vorher wieder. Das liegt aber in seiner Hand, nicht in meiner. Aber dieser zweite ewige Tod, Offenbarung 20, im Höllenpfuhl, ja, und es gibt eine Hölle, steht in der Bibel. Den erleben wir nicht, wenn wir an ihn glauben, sondern wir werden ewig leben und da wird es kein Geschrei mehr sein, kein Leid mehr und alle Tränen werden abgewischt. Und jetzt die Frage an dich, glaubst du das? Und diese Frage stellt Jesus, bevor Lazarus wieder umherwandelt. Diese Frage stellt er am Tiefpunkt von Martha. Glaubst du das, dass er das kann? Nochmal, Jesus hat immer Antworten, auch auf unser Leid, auf unsere geistlichen Fragen. Aber es sind Antworten des Glaubens, wo es letztendlich nur darum geht, glaube ich ihm in seiner Aussage. Auch wenn ich es gerade nicht erkenne, nicht greifen kann und schon gar nicht verstehe, aber glaube ich das? Und die Frage möchte ich heute Morgen ganz bewusst dir stellen. Wie sieht es gerade aus? Glaubst du das? Vertraust du ihm? Wenn das nicht so ist, dann kommen wir beten. Die Einladung steht immer. Dafür brauchen wir auch das Gebet. Betet ohne Unterlass. Was glaubt ihr, warum Paulus das schreibt? Nicht, weil es alles so schön war, weil er weiß, ich brauche das Gebet mit meinen Brüdern und Schwestern. Und dann, ich fasse es für euch zusammen, macht Martha das, was man in dieser Situation machen kann. Sie geht zu Maria und ruft sie. Maria konnte nicht. Sie konnte nicht alleine zu Jesus kommen. Für mich ein wunderbares Bild für Gemeinde. Wenn Leute es nicht alleine schaffen, hast du Brüder und Schwestern, die dich tragen. Und dann bringt Martha sie zu Maria und sagt, sie ruft zu ihm, ich glaube, sagt er Sinn, dann geht sie zu ihrer Schwester und sagt, der Herr ruft dich. Und dann kommt Martha dorthin, sagt es der Maria, und Maria rennt schnell hinaus in den Versen. Und Maria macht nur den Vorwurf dann in Vers 32, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie macht nur den Vorwurf. Da kommt auch nicht noch will der Martha gar nichts unterstellen, eine fromme Floskel noch hinterher. Das braucht Jesus auch nicht, eine fromme Floskel. Er weiß ja, wie es in unseren Herzen aussieht. Das ist ja auch das Schöne. Das Interessante ist, als Jesus dann vor diesem Grab steht und das alles sieht, weint Jesus. Das ist der kürzeste Satz übrigens in der Bibel. Jesus weinte. Aber er sagt so viel aus. Es ist der kürzeste Satz, den wir in der gesamten Heiligen Schrift haben. Jesus weinte. Aber es ist einer der schönsten Sätze, die ich je gelesen habe, in Verbindung mit meinem Herrn. Er weint. Es ist ihm nicht egal, welche Macht der Tod hat. Und jeder von uns, der schon vor einem Grab stand, und je älter wir werden, das habe ich auch schon bemerkt, desto öfter kommt das vor. Auch von Menschen, wo man niemals dachte, dass es so schnell gehen würde. Ich habe euch erzählt, Klostermühle, wo ich früher gearbeitet habe, dienen durfte der Ralf Meiser. Der hatte vor 3 Jahren einen Tumor im Gehirn bekommen, konnte man nicht operieren. Und der Mann, der war 10 Jahre älter als ich, also Mitte 50. Und dann ging es 2 Jahre des Leides auf und ab und dann ist er gestorben. Und das war für mich, das war mein Gebetspartner. Wir haben viel zusammen Konfirmandenarbeit gemacht, wir haben evangelisiert, er war Pantomime, äußerst begabt, klares Wort an unseren Herrn Jesus Christus und dann ist er einfach gestorben. Und das hat mich schon tief getroffen, der wurde hier in Egenhausen dann auch beerdigt, da durfte ich dann dabei sein, das war noch schön, auch seine Familie zu sehen. Aber es sind viele Wege, auch viele Schwierigkeiten, wo wir gemeinsam mit dem Pfarrer gegen Anfeindungen, da kam mal ein Tribunal und wollte uns prüfen, ob wir nicht Fanatiker sind und so weiter, was wir da alles zusammen durchlebt haben. Oder auch Anklagen, dass wir den Leuten Angst machen würden mit dem Evangelium. Wie kann jemand Angst machen vor der Wahrheit? Aber all diese Dinge, und das hat mich dann schon getroffen, und je älter wir werden, desto eher passieren diese Dinge. Woran halten wir uns fest? Jesus weinte. Er lebt es. Er erlebt es. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Es ist ihm nicht egal, was du erlebst. Es ist ihm nicht egal, was da passiert. Und wir haben mit Jesus Christus auch jemanden, das ist nochmal diese Menschwerdung Christi, der es versteht. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie es ist. Er weiß, wie es ist, verraten zu sein. Er weiß, wie es ist, Todesangst zu haben. Im Garten Gethsemane, diesen Kelch an ihn vorüberziehen zu lassen. Es war ehrlich, dieser Wunsch. Das war nicht einfach nur hingesagt. Aber dein Wille geschehe. Und das ist ein großer, großer Trost. Und wir lesen davor, dass Jesus im Geist ergrimmte und wurde erschüttert. Diese Macht des Todes und was das mit uns macht, das macht Jesus traurig, aber er ergrimmte auch. Er wird auch wütend darüber. Und das ist eine gute Wut, wo er sagt, das ist nicht richtig, dass der Tod so eine Macht hat. Es ist nicht richtig, dass Sünde so eine Macht hat. Es ist nicht richtig, dass der Teufel so eine Macht hat. Und Jesus ist genau deswegen gekommen. Und ich weiß, es wäre schön, wenn Jesus mein Leben wunderbar gestalten würde, mit Reichtum, Schönheit und Sportlichkeit, mit Gesundheit bis zu hohem Alter. Aber dafür ist er nicht gekommen. Gekommen ist er, wo er zu klären, wo verbringe ich die Ewigkeit. Er ist gekommen, um zu klären, wo verbringst du die Ewigkeit. Und glaub mir, diese Frage wird durchaus noch interessant, weil wir alle in diese Situation kommen werden, egal wie jung und schön und wie es gut gerade läuft. Und ich kann euch auch nur eins verraten, selbst die größten Philosophen, die so erschütterlich oder unerschütterlich Gott abgesagt haben und Gott verdammt haben, haben am Ende auf dem Sterbebett vieles widerrufen, was sie gesagt haben, und haben gesagt, Herr, erbarme dich meiner. Weil wenn diese letzte Sache kommt, die wir alle uns gegenüberstellen müssen, sind es ganz andere Fragen, dass der Intellekt und hohe verschachtelte Wortschatz und was weiß ich alles, Philosophie, nicht mehr relevant, sondern glaubst du an Jesus Christus? Jesus weint, er wird dann indirekt auch verspottet, ne? Den Augen der Blinden öffnete nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Also sagt, er kann alles möglich, aber er hätte auch da auch helfen können. Hält Jesus alles aus. Und dann kommen sie zu meinem letzten Gedanken, kommen sie vor dieses Grab. Und wir sehen gleich, es sind reiche Leute, wir haben schon gelesen, das Salböl war sehr teuer, sind viele Leute da. Und dann sind wir an dem Grab eines Reichen. Da steht ein Stein davor. Ich muss euch jetzt nicht beschreiben, wie das Grab eines Armen aussah. Das war ein Loch in der Erde. Das Grab eines Reichen war ein Steingrab, das musste man sich leisten können. Interessant, ne? Jesus wird ja dann auch, nachdem er so erniedrigt wurde, hört es ja auf mit seinem Tod und er kommt in das Grab von Josef von Arimathea, also ins Grab eines Reichen. Ne? Also er hört, die ganze Erniedrigung, die er durchlebt hat, hört einfach auf mit dem Tod und dann geht es ja nur noch nach oben in der Erhöhung. Finde ich schön. Auf jeden Fall ist er dafür davor. Und jetzt kommt für mich so ein Punkt, wo ich mich immer wo ich mir eine große Frage gestellt habe, und die möchte ich an euch weitergeben mit dem Thema Leid und Vertrauen. Da ist dieser Stein vor diesem Grab. Großer, schwerer Stein. Das ist auch ein Problem der Frauen, als sie da zu diesem Grab gehen. Da sagen sie, wer tut den Stein weg? Ne? Jesus hatte das schon gelöst, also manche Sachen lösen sich auch von alleine. Und da sagt Jesus zu ihnen, ne, nehmt den Stein weg. Ich habe mich an dieser Stelle auch immer gefragt, warum sagt das Jesus? Ne? Jesus hätte ja sagen können, komm, gleich kommt Lazarus raus, großes Wunder, ich tue den Stein mal weg. Das macht auch Eindruck beim normalen Volk. Gell? Also wenn man so Steine bewegt, wir denken nur an die ganzen Actionfilme und so weiter. Wenn der unglaubliche Hulk dann irgendwas wegnimmt und so weiter, ist das ja was Tolles, macht ja Eindruck beim Durchschnittsverdiener. Aber Jesus steht vor diesem Stein und sagt, nehmt das ihr weg. Und ich habe mich immer gefragt, warum möchte Jesus nicht oder warum macht er es einfach nicht? Und ich habe mich dann geistlich gefragt, und ich will das gar nicht überstrapazieren geistlich, aber wo sind unsere Steine im Leben, um am Ende, so wie es dann auch in Vers 40 steht, die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Wo stehen wir uns selbst im Weg? Ist es das Thema Vergebung, was dich immer wieder bewegt und einholt, weil du es nicht kannst? Übrigens eine gute Erkenntnis, das kannst du auch nicht, das kann auch ich nicht, aber er kann es. Vielleicht ist es immer wieder dieses geistliche Leben, was sehr viel Schaden nimmt, weil wir uns manchmal mit sehr vielen Dingen beschäftigen, aber ganz wenig mit Jesus. Manchmal ist es Frustration, Verletzungen, Krankheit und Not. Welcher Stein muss weg, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Ich mache mir nichts vor, dieser Stein wegzunehmen, war harte Arbeit. Da mussten schon ein paar Männer mit anpacken und das Ding ins Rollen bringen, sonst wäre das nicht weggegangen. Aber was ich so schön finde, Jesus sagt es deutlich, nehmt den Stein weg. Das ist nicht so, könnte vielleicht jemand, sondern mach das. Geh das an. Bring diesen Stein weg. Das ist ein Imperativ. Übrigens genau das, was auch Willi heute Morgen vorgelesen hat. Freut euch im Herrn und ich sage euch abermals, freut euch. Ist ein Imperativ, ein Befehl. Mach das. Warum? Weil du weißt, wer der Herr ist in allen Dingen. Und ich möchte dich gerade fragen, vielleicht im Leid, welcher Stein ist es, der dir das Leben schwer macht, außerhalb der Situation? Die Situation ist, wie sie ist, aber manche Dinge machst du uns auch schwer. Der Zweifel, das Thema Vergebung, Thema Liebe, Thema Treue, auch mir gegenüber dem Herrn. Aber der Stein wird weggeschafft. Wenn Jesus das will, kommt er auch weg, vielleicht auch für uns. Wenn wir wissen, dass der Herr uns die Kraft gibt zum Vergeben, wird er das auch tun. Und das, was wir lernen in dieser Zeit, ist, dass Jesus uns Verheißungen gibt, Versprechungen, die dir niemand nehmen kann. Das bleibt. Es kommt dann der Einwurf, ne? Jesus, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Wir sind im Orient, es ist heiß. Diese Grabkammer war nochmal auch zur Kühlung gedacht und so weiter. Mit der Einbalsamierung hat man das ja versucht auch zu verzögern, die Verwesung. Aber nach 4 Tagen in der Hitze könnte der Lazarus äußerlich gelitten haben, wird hier indirekt gesagt. Denn er riecht schon und erst 4 Tage hier. Und Jesus spricht dann, die Antwort habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus erinnert sie daran, sagte, glaub mir doch. Und als Lazarus heraustritt, sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um die Volksmengen willen, die umherstehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Da kommt übrigens auch nicht ein Zombie raus, sondern da kommt einer völlig wiederhergestellt raus, weil Jesus auch das in der Hand hält. Übrigens, wir werden es im Philipperbrief am Dienstagabend noch betrachten, wir bekommen auch einen neuen Leib. Und ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten, der ist ungefähr gleich alt wie ich, wir sind dankbar dafür, weil der Leib uns so Stück für Stück auch jetzt schon verlässt. Der funktioniert nicht mehr so, wie er soll. Bei mir ist es der linke Fuß, beim Wandern merke ich das dann, der tut weh, früher hat er gar nichts wehgetan. Ich weiß, ihr jungen Menschen denkt schon, was hat der denn jetzt, gell? Wart's ab. Und ich bin froh, dass wir einen neuen Leib bekommen, dass Christus uns diesen Leib der Auferstehung auch gibt. Und da ist alles super. Da ist wieder eine Sportskanone, aber der könnte eine Sportskanone sein. Der könnte fröhlich sein. Der wird teilnehmen am Leben, wie Jesus das will. Und das ist schön. Und Jesus kann das. Auch dieser körperliche Zerfall ist ihm nicht verborgen. Und der Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet zum Leib der Herrlichkeit, wenn wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Wenn wir an ihr glauben, haben wir das. Wir haben ein Recht, im Himmel zu sein, so schreibt Paulus in Philipper 3. Und dann nehmt es weg. Und was macht Jesus? Er macht es, um die volle Herrlichkeit Gottes zu sehen. Betet er. Ich rede mit dem Vater, weil er natürlich nur das macht, was der Vater ihm zeigt, was Gott ihm zeigt. Aber er sagt, danke, dass du mich erhört hast. Danke, dass du mein Gebet hörst. Übrigens, wir haben Verheißungen der Gebetserhörung. Aber das heißt, wir bleiben in Christus. Und dann bete ich nicht für meinen Porsche und für ein fettes Konto, weil das kann Jesus, muss aber nicht sein, sondern ich bleibe drin, wenn ich sage, ich möchte vergeben, ich möchte lieben und ich möchte von dir berichten. Da wird Jesus nicht sagen, das geht nicht. Das mache ich mit dir. Danke, dass du mir vertraust. Wenn wir bleiben in ihm und bleiben heißt nach Johannes 15 per Definition sein Wort halten, dann erhört auch Gott unsere Gebete. Das heißt aber auch letztendlich, dein Wille geschehe, das ist auch bleiben im Wort. Das heißt, Gott hat es in der Hand. Und die Frage an uns, gerade in dieser Situation, darf er das? Darf er verfügen über mich? Das ist eine herausfordernde Frage. Lazarus kommt heraus und nichts kann ihn halten. Kein Grab, kein Tod, nicht mal die verwickelten Schweißtücher können ihn halten. Wenn Christus ruft, wenn Christus sagt, komm heraus, dann kommt er heraus. Und auch für uns, diese Herrlichkeit Gottes, dieser Punkt, wo Jesus sagt, ich bin da. Und das ist ja das, was er sagt am Ende des Missionsbefehls. Ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Dann ist das sein Versprechen an dich. Egal, wo du gerade drin stehst, egal, was du gerade erlebst, egal, wie groß das Leid und die Sorgen sind. Er ist da. Und die ganze Herrlichkeit Gottes kommt zum Vorschein, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen. Wenn wir bereit sind, ihm zu glauben und wenn wir auch bereit sind, unsere großen Steine anzugehen. Wie schon gesagt, ich will dieses Beispiel nicht überstrapazieren, bin kein Fan von rein zu interpretieren, was nicht drinsteht, aber mich beschäftigt dieser Stein irre. Aber wenn du bereit bist, manche Baustellen, auch geistliche Baustellen in deinem Leben anzugehen, er ist da. Und ich möchte noch etwas sagen. Du bist nicht allein, du hast Gemeinde. Und auch das Gemeinde in der Bibel ist nicht optional. Wenn du Bock hast, kannst du in die Gemeinde gehen. Lass das doch. Wenn du keine Lust hast, sonntags kann man viele andere schöne Dinge tun. Ich weiß, dass diese Versuchungen da sind. Ne? Ich habe heute Morgen meiner Frau auch gesagt, glaubst du, es fällt auf, wenn ich heute nicht gehe? Wisst ihr, was das Schlimmste gewesen wäre? Wenn er nach Hause gegangen wäre und gesagt, heute war die beste Predigt von Marcel aller Zeiten. Aber der Punkt ist, wir haben Gemeinde und das ist nicht optional. Wir sind ein Leib. Ich kann doch nicht ohne meine Hand heute hierher kommen. Ich kann nicht ohne meine Kniescheibe heute hierher kommen. Die brauche ich. Und du wirst gebraucht in deiner Funktion. Warum? Weil wir dich lieben. Und was versorgt uns? Und ich bitte euch, wir haben am Mittwoch wieder Gemeindegebet. Kommt und betet, dass wir diese Dinge vor Gott bringen, dass wir uns austauschen, dass wir Gott anflehen. Das ist der Leib Christi. Und dieser Blutkreislauf ist das Gebet, wo wir uns gegenseitig versorgen dürfen. Das Blut versorgt uns mit Sauerstoff. Ich bin kein Mediziner, ich werde es auch nicht überstrapazieren. Aber da sind wir doch zusammen. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Dann nutzt das. Das ist eine Stunde, wo wir gemeinsam vor den Herrn treten und die Dinge bewegen dürfen, die uns bewegen. Damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Was heißt denn Herrlichkeit Gottes sehen? Praktisch. Ich lobe ihn, wie er ist und was er tut. Und Gott handelt, nicht so, wie ich es mir vorstelle, sondern so, wie es richtig ist. Und da müssen wir uns gegenseitig stärken. Ich möchte zum wirklichen Abschluss, und das ist jetzt versprochen, der Abschluss, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Prüf das. Ich möchte zum Abschluss mit unserem Herrn reden. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Klarheit des Evangeliums und dass dieses Wort nach 2000 Jahren genauso aktuell ist, wie es damals war. Heute ist es genauso. Wir geben uns die Masken der Errungenschaften, der Weisheit, der Philosophie und denken, wir sind bessere Menschen. Und dennoch stehen wir in der gleichen Situation wie damals schon. Gefallene Menschen, die dich brauchen, um errettet zu werden, die dich brauchen, um die Ewigkeit zu haben, den einen wahren Gott, Jesus Christus. Danke, dass du diese Frage stellst, glaubst du das? Und dass wir uns prüfen dürfen, wo wir da gerade stehen. Und du prüfst uns immer mit Liebe, weil du der bist, der liebt, der treu ist, der uns festhält und der gerecht ist. Danke, dass du da bist, dass wir Gemeinde haben. Und danke, dass du ein guter, großartiger, wunderbarer Gott bist, der Alleinige. Amen.